Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Ja, ist denn wirklich schon wieder eine Woche rum? Offensichtlich, sonst würden Peter und ich hier nicht an unseren Podcast-Mikrofonen sitzen. Wir grüßen euch.
Ja, und dem Ich gebe ich auch einen Namen, das ist nämlich Tanina.
Ja, wir haben einen neuen Fall für euch. Da haben wir wieder etwas sehr, sehr Interessantes ausgegraben. Alles andere würden wir euch überhaupt nicht servieren in diesem Podcast. Und wir möchten aber auch wieder so eine Meinung und eine Mail mal so uns schnappen, um mal kurz über einen Aspekt zu reden. Und zwar ist das die Bettina, die uns gemailt hat. Also erstmal hat sie ganz viel Lob für uns, Peter. Das ist schon mal gut. Das tut uns auch gut.
Ja, wir freuen uns über Lob, aber auch über konstruktive Kritik. Wir wollen uns ja auch verbessern und sind für alles dankbar.
Bettina ist auf jeden Fall voll des Lobes. Sie ist seit Folge 1 dabei und sie wird uns auch weiter begleiten. Aber sie hat auch eine Frage, speziell an dich. Sie sagt, ob du vielleicht mal noch mal ein paar Tipps geben könntest, wie man selber, wenn man jetzt zum Beispiel Patienten im Krankenhaus ist oder vorher eine Arztgeschichte erlebt, auf was man selber achten kann, falls es hinterher zu irgendwas kommt, dass man Informationen liefern kann. Hast du da ein paar Tipps?
Ja, da habe ich Tipps, weil wir wissen alle, die Erinnerung verblasst. Und je länger ein Ereignis zurückliegt, umso weniger kann man sich daran erinnern. Darum ist es einfach wichtig, wenn man vielleicht noch im Krankenhaus ist und den Verdacht hegt, dass ein Fehler gemacht worden ist, dass man ein Gedächtnisprotokoll fertigt, den Tagesablauf niederschreibt, Besonderheiten, auch die Adressen von Bettnachbarn notiert, weil wenn man erstmal entlassen ist, hat man auf die keinen Zugriff mehr. Das ist dann schwer ausfindig zu machen. Die kommen unter Umständen eher selten, aber unter Umständen als Zeugen in Betracht.
Würde man denn überhaupt einen Namen bekommen oder fällt das unter Datenschutz, wenn ich sage, ich hatte deine Zimmernachbarin,
nein,
ich kann mich nicht erinnern, aber Sie müssen das doch wissen, das dürfen die das rausrücken?
Nein, das darf nicht rausgerückt werden. In strafrechtlichen Verfahren kann man mitunter der Person namhaft werden, aber viel einfacher ist es, sich vorher den Namen zu notieren und die Adresse, die Telefonnummer. Falls man auf diese Person zurückgreifen muss als Zeugen, hat man dann alle Kontaktdaten schon zusammen. Und das Allerwichtigste, ich wiederhole das nochmal, ist ein Gedächtnisprotokoll zu führen, dass man jeden Tag notiert, was einem aufgefallen ist. Und dann kann man sich auch besser daran erinnern, einige Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre später. Das gilt auch für Besuch. Also wenn der Ehemann, die Ehefrau einen besucht oder die Kinder, dass die sich auch notieren, wir haben das und das mitbekommen und das am besten schriftlich in die Ecke legen. Man braucht es vielleicht nicht, aber vielleicht auch doch und dann kann man darauf zurückgreifen.
Wie viel Wert hat denn so ein Gedächtnisprotokoll? Da können ja auch Fehler drin stecken.
Ja, darum ist es wichtig, das zeitnah zu erstellen, am besten direkt am Tag selber. Dann hat es natürlich ein anderes Gewicht, als wenn man es dann Wochen, Monate, Jahre später erstellt. Und das kann man auch bei Gericht vorlegen und sagen, hier, ich habe mir das und das notiert, das war sehr zeitnah, dann spricht sehr viel dafür, dass man sich da noch gut dran erinnern konnte, weil man es ja direkt niedergeschrieben hat.
Liebe Bettina, ich hoffe, das sind einige Tipps gewesen, die dir helfen können, die dich interessieren. Danke dir, Peter, und ich denke, dann steigen wir ein in unseren neuen Fall heute.
Ja, sehr gerne.
Und da lernt ihr jetzt mit mir Sebastian kennen und auch seine Leidensgeschichte. Sebastian wird eigentlich von all seinen Freunden Basti genannt. Er ist ein geselliger Typ. Seine besten Kumpels behaupten sogar, er sei so witzig wie der Comedian Bastian Pastewka. Seine Beziehungen zu Frauen waren bisher eher kurz. Aber vor 4 Jahren findet er die richtige. Auf dem Geburtstag eines Nachbarn lernt er Anke kennen. Die beiden heiraten schon 1 Jahr später. Mit dem Kinderkriegen allerdings wollen sie sich noch Zeit lassen. Anke ist Anfang 30, Sebastian mittlerweile 41 Jahre alt. Gemeinsame Zeit ist für beide kostbar und auch sehr selten. Sebastian würde sich auch gerne viel öfter mit seinen Kumpels treffen, zum Darts oder Fußball spielen. Seine größte Leidenschaft ist das Kartfahren. Auch das kommt ständig viel zu kurz und das liegt an seinem Beruf. Sebastian ist Koch und zwar ein leidenschaftlicher. Er liebt diese manchmal ja schon elektrisierende Anspannung in der Küche. Die Stoßzeiten mit besonders vielen Gästen sind ihm die liebsten. Dann wirbelt er zwischen den Töpfen und Pfannen hin und her. Der Schweiß steht ihm auf der Stirn und trotzdem genau das macht ihm so viel Spaß. Natürlich ist das ein Knochenjob. Das merkt Sebastian aber meist erst, wenn die Gäste versorgt sind und er noch ein Feierabendbierchen mit den Kollegen trinkt. Dann werden die Knochen schwer und die Muskeln schmerzen. Aber das gehört nun mal dazu, sagt sich Sebastian. Und er liebt seinen Job. Er hat sich über die Jahre hochgearbeitet. Vom einfachen Koch zum Ausbilder und irgendwann wird sein großer Traum wahr. Er leitet als Chefkoch die Küche in einem wunderschönen Schlosshotel am See. Und dann beginnen die Schmerzen. Die ziehen sich durch seinen Rücken und durchs Gesäß und sie sind schlimm. Sowas hatte er noch nie. Zu Beginn macht sich Sebastian noch eher wenig Gedanken. Er wird sich verhoben oder nachts ungünstig verdreht haben. Die Schmerzen sind aber doch so unangenehm, dass er schließlich zu Tabletten greift. Leicht die Ibuprofen, nichts Wildes. Weil sich sein Zustand einfach nicht bessern will, drängt ihn Anke, zu seiner Hausärztin zu gehen. Auch die versucht, ihn mit Schmerzmitteln zu therapieren. Der Erfolg ist mäßig. Ungefähr anderthalb Wochen lang quält sich Sebastian jetzt schon trotz der Schmerzen zur Arbeit. Doch dann kommt der Morgen, an dem einfach gar nichts mehr geht. Es ist der zweite Weihnachtstag. Die Schmerzen sind unerträglich und Sebastian kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Ab da beginnt eine Odyssee, nach der nichts mehr ist, wie es einmal war. Im Gegenteil, seine anfänglichen Rückenschmerzen machen Sebastian schlussendlich arbeitsunfähig und er liefert sich einen Gerichtsstreit mit einem Krankenhaus. Peter, ich glaube, bis hierhin kann jeder folgen. Der Anfang unseres Falls klingt ja auch erstmal ganz harmlos. Es zwickt, wird dann schlimmer, Medikamente helfen nicht. Dein Arzt hat jetzt auch nicht so die zündende Idee und irgendwann, ja, da steuerst du vor lauter Schmerzen die Notaufnahme an. Beginnen so eigentlich viele Patientengeschichten, die bei dir auf dem Tisch landen?
Ich will jetzt nicht sagen, es war einmal, aber so beginnen wirklich sehr, sehr viele unserer Fälle. Genau mit so einer Geschichte, ja. Da bist du auf dem richtigen Weg.
Sebastian kann, wie gesagt, kaum noch laufen. Er fühlt sich auch allgemein wahnsinnig schlecht. Seine Eltern hätten ihn und Anke gerne am Weihnachtstisch gesehen. Der Besuch im 200 Kilometer entfernten Elternhaus war lange geplant, aber daraus wird jetzt nichts. Statt die leckeren Rinderrouladen seiner Mutter zu genießen, lässt sich Sebastian von Anke ins Krankenhaus fahren. In der Notaufnahme ist wenig los. Es dauert trotzdem fast 3 Stunden, bis endlich ein Arzt Zeit für ihn hat. Auf Anke gestützt folgt er dem ausländischen Arzt in den Behandlungsraum. Sebastian schildert seine Beschwerden, hat allerdings das Gefühl, dass ihn der Arzt nicht wirklich versteht. Er stellt seiner Meinung nach so komische Fragen, die mit seinen Schmerzen gar nichts zu tun haben. Stellenweise versucht Sebastian es sogar auf Englisch, aber das beherrscht er selbst nicht besonders gut. Peter, das ist natürlich ein sensibler Punkt. Also natürlich nichts gegen Fähigkeiten von Ärzten, die aus dem Ausland zu uns kommen und bei uns in den Krankenhäusern arbeiten. Aber es ist natürlich auch klar, besonders wenn es um die eigene Gesundheit geht, ist Kommunikation natürlich extrem wichtig.
Ja, also wir müssen und wir sind dankbar, dass diese Ärzte aus dem Ausland uns helfen bei der medizinischen Versorgung. Weil ohne diese Ärzte wäre die medizinische Versorgung in Deutschland nicht gewährleistet. Und die Anforderungen sind da ein Stück weit auch nach unten geschraubt worden. Das ist immer so bundeslandabhängig. Ne? Man muss Prüfungen machen als ausländischer Arzt, auch Sprachprüfungen. Es geht gar nicht um das Fachliche, das ist meistens auf einem sehr hohen Niveau, sondern eigentlich allein um das Sprachliche. Und da gibt es manche Bundesländer, da sind die Anforderungen sehr, sehr niedrig, dass man die Zulassung bekommt, in anderen Bundesländern nicht. Mhm. Und das wissen viele ausländische Ärzte und gehen dann natürlich über diese Bundesländer, wo man eher die Zulassung bekommt. Mhm. Und das ist leider ein zunehmendes Problem, weil auch viele deutsche Ärzte ins Ausland abwandern, weil einfach besser bezahlt wird. Skandinavien, Großbritannien sind sehr, sehr viele deutsche Ärzte.
Mhm. Die Sprache ist, glaube ich, manchmal nicht nur zwischen Arzt und Patient so eine Hürde, weil also ich kenne zum Beispiel auch Ärzte, die sagen, es sei bei der täglichen Arbeit manchmal wirklich schwierig, allein wenn die Kollegen auf Deutsch ihre Krankenberichte formulieren müssen, da haben die teilweise wirklich auch Schwierigkeiten mit. Und auch da kann es ja wieder zu Missverständnissen kommen.
Ja, es wird ja auch vieles niedergeschrieben, was dann für nachbehandelnde Ärzte, für den Hausarzt beispielsweise von Bedeutung ist. Wenn dann irgendwo was falsch aufgeschrieben wird, dann wird auch vielleicht falsch weiter behandelt. Mhm. Das ist ein zunehmend großes Problem.
Und in unserem heutigen Fall berichtet Sebastian gleich von 2 Aufeinandertreffen mit Ärzten, die ihn seiner Meinung nach nicht richtig verstehen. Im ersten Krankenhaus wurde er sogar abgewiesen mit der Begründung, über Weihnachten werde da nur das Nötigste gemacht, weil gerade nur an Notbesetzung arbeiten würde und er könne doch besser zu Hause bleiben und das Krankenhaus sei außerdem gar nicht für Schmerzpatienten zuständig. Was halten wir da denn von?
Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht an einem Freitagnachmittag verletzt. weil Samstag, Sonntag, Freitagabend sind Krankenhäuser oftmals nur notbesetzt und dann ist nicht immer die allerbeste Behandlung gewährleistet. Natürlich kann man das vorher nicht planen, wann man sich verletzt oder krank wird, ne? Aber das ist richtig. Auch in so Feiertagen wie Weihnachten kann man sich ja vorstellen, ist auch verständlich ein Stück weit, dass Krankenhäuser nicht mit der 1A-Besetzung, mit der vollen Besetzung laden.
Ich als Patient denke jetzt so, okay, ich kann es wirklich nicht planen, jetzt bin ich am Wochenende da, es ist immer noch eine Notaufnahme, es ist ein großes Krankenhaus. Und wenn man da die Antwort bekommt, ja, aber ist jetzt gerade wirklich keiner da, dann kann man das immer so erst gar nicht glauben.
Also es sind schon welche da, aber nicht so viele wie zu normalen Wochentagen. Ne? Und da muss man so ein Stück weit längere Wartezeit einplanen. Ne? Und es gibt ja immer die Entscheidung der Ärzte, wenn da jemand mit einer blutenden Schussverletzung liegt, der wird natürlich eher behandelt als jemand, der einen
Rückenschmerzen hat.
Rückenschmerzen
wie Sebastian.
Oder Männerschnupfen, der auch schwere Folgen zeitigen kann. Ne? Also das ist, aber da wird schon so eine Art Triage angelegt. Ne? Wer wird zuerst behandelt und dann muss man manchmal auch eine Wartezeit einkalkulieren. Aber das ist in Ordnung.
Sebastian mit seinen Rückenschmerzen beschließt auf jeden Fall, das Krankenhaus zu verlassen und ein zweites Krankenhaus aufzusuchen. Und auch da hatten er und seine Frau, wie gesagt, wieder den Eindruck, dass der ausländische Arzt die Beschreibung seiner Beschwerden nicht richtig versteht. Der Arzt führte eine kurze körperliche Untersuchung durch. Es gab aber weder Laboruntersuchungen von Blut und Urin, auch keine Aufnahmen wie ein CT zum Beispiel. Sebastian bekam dann wieder ein paar Schmerzmittel in die Hand gedrückt. Eine stationäre Aufnahme gab es nicht. Und Sebastian bekam noch einen Zettel mit, auf dem Standorte aufgelistet waren, die über ein MRT-Gerät verfügen. Und darum solle er sich bitte selbst kümmern. Wenn ein Arzt, und das ist ja jetzt schon der zweite in einem zweiten Krankenhaus, einen so abweist, man steht ja dann wirklich doof da. Hat man denn irgendeine Chance, da weiterzukommen?
Wenn man mit Rückenbeschwerden in Krankenhaus fährt, ne, das kann ja alles sein, von bis. Ne, das kann vielleicht ein ganz gewöhnlicher, wie der Volksmund sagt, Hexenschuss sein, ne, kann aber auch die Vorstufe für einen Bandscheibenvorfall sein oder noch was Dramatischeres. Ne. Das ist schwer einzuschätzen für den Arzt im ersten Moment, was steckt da wirklich dahinter? Muss ich sofort handeln oder hat es Zeit, wenn ich sage, gehen Sie mal zum MRT? Das hat aber noch 2 Wochen Zeit. So lange müssen sie noch aushalten, mit Schmerzmitteln vielleicht überbrücken. Das ist nicht immer einfach, auch für die Ärzte in diesem Bereich.
Darum gut, es gibt natürlich entspanntere Patienten, die verstehen das. Es gibt welche, die fühlen sich einfach verraten und verkauft in dem Augenblick. Also Sebastian hat das Krankenhaus dann unter Protest verlassen und auch immer noch mit starken Schmerzen. So, gleich am nächsten Tag, wir sind am 27. Dezember, ruft er die Nummern auf der Liste des Arztes ab, mit dem Ergebnis, den frühesten MRT-Termin bekommt er erst in 4 Wochen. Wer von euch schon mal einen solchen Termin haben wollte, kann das wahrscheinlich bestätigen. Am 30. Dezember ist Sebastian überhaupt nicht mehr in der Lage, etwas zu essen oder zu trinken. In seiner Not ruft er den Notarzt und wird umgehend in das Krankenhaus gebracht, das ihn vorher abgewiesen hatte. So, und jetzt erkennen die Ärzte seinen wirklich desolaten Zustand und er kommt auch sofort auf die Intensivstation mit folgenden Diagnosen. Also an den unteren Extremitäten werden entzündlich-infektiöse Hautreaktionen festgestellt. Außerdem eine Tachykardie, also ein viel zu schneller Herzschlag. Dazu kam auch noch hohes Fieber, erhöhte CRP-Werte.
Ja, und der CRP-Wert ist ein ganz wichtiger Wert, um Entzündungen festzustellen. CRP steht für C-reaktives Protein. Und dieser Wert ist neben den Leukozyten, das sind die weißen Blutkörperchen, der indizielle Wert, um eine Infektion festzustellen. Und darum sollte das jeder wissen, immer darauf achten, wie ist der CRP-Wert, ist der erhöht, dann spricht vieles dafür, dass sich irgendwo im Körper eine Entzündung findet. Das ist ein Wert, der in vielen Krankenhäusern sehr, sehr schnell bestimmt werden kann. Da muss man nicht erst irgendwo einschicken oder beim Hausarzt. Auch viele Hausärzte haben so ein CRP-Gerät. Innerhalb von 10 Minuten kriegt man den Wert. Und dann weiß man, es liegt eine Entzündung vor und ich muss handeln. Weil das ist ja immer ein sehr, sehr großes Problem, wenn eine Entzündung vorliegt. Mhm. Und dann ist auch oft Eile geboten.
Im Fall bei Sebastian wurde eine Lungenentzündung festgestellt. Er musste beatmet werden. Dann hat man noch Staphylokokken festgestellt, die ja zu Organkomplikationen geführt haben. Jetzt müssen wir dabei immer noch bedenken, das sind ja jetzt Hammerdiagnosen in diesem Augenblick und er hatte Schmerzen im Rücken. und im Gesäß. Was ist da in der Zwischenzeit passiert? So, man hat offensichtlich im Krankenhaus auch keinen Zusammenhang zwischen den Kreuzschmerzen und diesem infektiösen Geschehen gesehen. Und jetzt wird's ganz abenteuerlich. Am 12. Januar, also fast 2 Wochen nach der Aufnahme auf der Intensivstation, wurde ein MRT gemacht. Man hat Abszesse festgestellt im Muskel an den unteren Wirbeln. Die Ärzte leiteten dann Drainagen ein, um den Eiter abzuleiten. Ende Januar wurde Sebastian ansatzweise schmerzfrei aus dem Krankenhaus entlassen. Bei der Kontrolluntersuchung am 10. Februar fielen dann äußerst schlechte Blutwerte auf. Sebastian wurde wieder ins Krankenhaus eingeliefert. Die Untersuchungen zeigten wieder Abszesse an der Lendenwirbelsäule und am Becken. Offenbar war diese im Krankenhaus nie ganz abgeheilt. Die nächste Hiobsbotschaft: septische Arthritis.
Ja, im Volksmund heißt Sepsis immer Blutvergiftung. Das ist nicht wirklich eine Blutvergiftung. Ne? Sepsis gibt es verschiedene Grade und das kann sehr dramatisch enden. Und viele Sepsen führen wirklich zum Tod. Ich glaube, die Quote liegt bei 15-25%.
Also da muss man wirklich super schnell handeln. Das ist quasi wie bei einem Schlaganfall. Da muss man schnell sein.
Ne? Das kann manchmal sehr fulminant, nennt man das, also ganz schnell gehen, dass dann die Organe befallen sind, Organversagen.
Also Krankheiten, die zu einer Entzündung führen, haben oft eine Bezeichnung, die mit Itis endet. Daran kann man das eigentlich recht gut erkennen.
Das ist Entzündung, ne? So kann man sich das vielleicht merken.
Und bei Sebastian schlagen die Medikamente erstmal ganz gut an. Die Ärzte bekommen die Arthritis in den Griff, aber körperlich geht es ihm nach wie vor schlecht. Sebastian hat ganz lange Zeit kein Gefühl in den Beinen. Das hat sich mittlerweile ein wenig gebessert. Aber Sebastian ist in seiner Bewegung nach wie vor stark eingeschränkt. Die Nerven sind beschädigt und im linken Bein hat er wenig Gefühl. Selbst für kurze Strecken braucht er jetzt Krücken. Längere Wege sind nur noch im Rollstuhl möglich. Und Schmerzen sind sein ständiger Begleiter. Und keiner weiß, ob und wie weit sich sein Zustand noch bessern wird. Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Situation für Sebastian und er fragt sich, ob im Krankenhaus alles richtig gelaufen ist. Und genau diese Überlegungen, Peter, haben Sebastian dann ja zu dir in die Anwaltskanzlei gebracht. Wie seid ihr denn dann vorgegangen?
In den meisten Fällen ist es so, vielleicht, ich mache mal einen Schritt zurück, dass du das auch noch einmal gehört hast.
Damit selbst ich es verstehe,
unsere Zuhörer auch wissen, wie es häufig so ist. Und zwar, entweder sagt ein nachbehandelnder Arzt, manchmal durch die Blume, manchmal direkter, oder ist irgendwas nicht in Ordnung gewesen, was mein Kollege vorher gemacht hat.
Okay, wichtig, das ein ist, guter Hausarzt.
Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Oder klar, wenn man quasi mehr oder weniger gesund ist es ja nie, aber mit einer kleinen Verletzung oder einer milden Erkrankung ins Krankenhaus gekommen ist und nachher kann man nicht mehr gehen, dann ist allein aus der Folge heraus schließt man, ist ja nicht so optimal gelaufen.
Ja.
Da muss ich doch mal schauen, ob da nicht was vielleicht falsch gemacht worden ist. Ne? Ich hatte Fälle, da wurde nur ein Zehennagel gezogen, also eigentlich eine Bagatelle. Da gab es eine Entzündung, Zehennagel gezogen. Ja, und entstand auch eine Infektion, die sich dann weiter fortgesetzt hat. Da musste dann der Zeh amputiert werden, weiter fortgesetzt über den Mittelfuß amputiert, Unterschenkel amputiert, Oberschenkel amputiert, tot.
Oh.
Also die Folge, ein einfacher Zehennagel gezogen und der Mandant, auch noch gar nicht so alt, ist daran verstorben. Das ist schon ein sehr, sehr dramatischer Fall. Da sieht man, welche Konsequenzen das mitunter haben kann. Also unsere erste Aufgabe ist immer die, dass wir die Behandlungsunterlagen sichern. Also wir fordern immer vom Krankenhaus alle Unterlagen an, die da dokumentiert worden sind, die angelegt worden sind. Und im Regelfall bekommen wir die auch. Die Ärzte sind ja verpflichtet, die Krankenhäuser die Behandlungsunterlagen herauszugeben. 99% machen das auch ohne jedwede Probleme. Mitunter müssen wir mal klagen, aber da gibt es entsprechende Herausgabeansprüche, nennen die sich, und dann bekommt man die Unterlagen auch. Und seit kurzem, gerade am Ende letzten Jahres, gab es, und das ist ganz wichtig, eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, dass die Erstherausgabe, also nicht zweite, dritte, vierte, sondern die Erstherausgabe der Behandlungsunterlagen kostenfrei ist.
Mhm.
Das ist ganz wichtig. Früher müsste man Kopierkosten zahlen, Portokosten. Manche Ärzte haben dann versucht, immer noch so eine Bearbeitungsgebühr mit aufzuerlegen, aber das war damals schon nicht rechtens. Aber jetzt hat man Anspruch auf kostenfreie Unterlagen beim ersten Mal. Beim zweiten Mal muss man es dann wieder bezahlen, aber beim ersten Mal hat man die kostenfrei. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Unterlagen sichtet und dann entsprechend weiter vorgeht. Ne?
Also ich denke mir nur, wenn man jetzt so diese Krankenunterlagen, diese Berichte bekommt, da steht ja nicht irgendwie drin an irgendeiner Stelle, oh verdammt, hier ist aber Mist gelaufen. Ne? Das nehme ich an, klingt ja alles erstmal so ganz schlüssig, die ganze Behandlung. Ihr müsst da aber den Fehler finden.
Ja, wenn man das Gesetz ganz streng nimmt, müsste da eigentlich drinstehen, an der und der Stelle haben wir was falsch gemacht. Das ist eigentlich eine gesetzliche Obliegenheit für den Arzt. Hm. Wie du schon richtigerweise sagst, steht das dann aber nicht da drin, ne? Sondern man muss entweder zwischen den Zeilen lesen oder man muss einen Blick dafür haben, wo was schiefgelaufen sein könnte, oder man muss es durch entsprechende Fachkollegen begutachten lassen, die dann erkennen, so wie das da steht und wie jetzt die Wirklichkeit ist, passt nicht zusammen, da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Also man ist sehr oft auf eine fachmännische Begutachtung auch angewiesen.
Wie ist dieser Fall ausgegangen mit Sebastian?
Ja, wir mussten klagen, wir haben vor dem zuständigen Landgericht geklagt und haben uns, nachdem auch ein positives Gutachten dann eingeholt worden ist seitens des Gerichts, haben wir uns mit der Gegenseite verglichen. Und im Endeffekt hat er einen Schadensersatzbetrag, der setzt sich immer zusammen aus dem Schmerzensgeld und den sonstigen Ansprüchen, von über 300.000 Euro erhalten und war damit weitestgehend zufrieden. Es geht ja in diesen Verfahren immer nur um Geld. Gerechtigkeit wollen ja einige, das ist natürlich ein großes Wort, und ob es das vor Gericht immer gibt, wage ich zu bezweifeln. Aber was man auch tut und was auch Motivation ist für viele, so einen Fall anzugehen, ist, dass vielleicht andere Patienten, die sich dann in dem Krankenhaus oder bei dem Arzt behandeln lassen, vielleicht besser behandelt werden, dass der Arzt sich noch mehr Mühe gibt, noch sorgsamer ist. Und das ist für viele auch ein Motiv, ein hehres Motiv. Und das finde ich auch sehr gut, dass man deswegen sagt, okay, auch das ist ein Grund, warum ich jetzt was unternehme, weil, ne, wenn dann meine Kinder oder meine Nachbarn oder wer auch immer da behandelt wird, vielleicht achtet der Arzt nächstes Mal darauf, vielleicht doch ein Labor zu nehmen, also die Blutwerte zu nehmen und zu gucken, ist da vielleicht ein höherer Infektionswert und muss ich was machen? Ne? Mhm. Und das sensibilisiert ja auch die Ärzte. Ne? Also das spiegeln die mir auch oft wieder und sagen, gut, dass sie was gemacht haben, ich bin jetzt noch sorgsamer. Und also das sind ja nicht alles Kaltblüter. Mhm. Ne? Also das geht denen ja auch nahe, wenn solche Schicksale, dass man nicht mehr gehen kann und so. Ne? Das tun die Ärzte auch nicht so einfach ab. Ne? Und die wollen ja auch das Beste für den Patienten. Und da sind sie auch manchmal sogar dankbar, dass man was gemacht hat. Ne? Mhm.
Peter, zur Abrundung unseres Falls, was waren hier die konkreten Fehler, die man festgestellt hat?
Wie bereits gesagt, wurde ein Sachverständigengutachten eingeholt und der medizinische Sachverständige konnte mehrere Fehler feststellen. Zum einen sagt er, dass es dermaßen auffällige Warnsignale gegeben hätte, dass weitere Untersuchungen, insbesondere Blutuntersuchungen, durchgeführt werden müssen, um beispielsweise den CRP-Wert, also den Entzündungswert, zu bestimmen. Das ist unterlassen worden und das ist vorwerfbar gewesen. Er stellt weiterhin fest, dass zu einem bereits deutlich früheren Zeitpunkt eine höherwertige Bildgebung veranlasst werden müssen. Insoweit hat die durchgeführte Bildgebung nicht ausgereicht. Die Gegenseite hat zwar behauptet, eine Computertomographie wäre veranlasst worden, dem ist aber nicht der Fall gewesen. Zumindest befindet sich kein Befund in den Behandlungsunterlagen, sodass davon auszugehen ist, dass eine entsprechende Aufnahme auch nicht durchgeführt worden ist. So auch im Einklang mit der Rechtsprechung der Obergerichte und des Bundesgerichtshofs. Konkret sagt der BGH, also der Bundesgerichtshof, dass eine medizinisch indizierte Maßnahme, die dokumentiert werden muss und nicht dokumentiert worden ist, als nicht durchgeführt anzusehen ist. Selbstverständlich sind nicht alle medizinischen Maßnahmen dokumentationspflichtig, aber die hier in Rede stehenden waren dies und sind aber nicht dokumentiert worden. Der Sachverständige führt schließlich weiter aus, dass die durchgeführte Urindiagnostik nur unzureichend durchgeführt worden ist. Auch da sieht er Versäumnisse und damit Fehler. Und, das sagt der Sachverständige weiter, wenn diese erforderliche Diagnostik in dem maßgeblichen Krankenhaus nicht durchgeführt werden konnte, weil man nicht entsprechend ausgestattet gewesen ist, dann hätte Sebastian in eine andere Klinik, wo das möglich gewesen wäre, verlegt werden müssen. Wir sind da wieder in dem Bereich des mittlerweile auch euch bekannten Übernahmeverschuldens. Und schlussendlich war die Entlassung von Sebastian aufgrund des festgestellten Urinstatus völlig verfrüht und auch nicht angemessen.
Also ein Fall heute mit besonders viel hätte passieren müssen, ist aber nicht geschehen. Danke dir, Peter, für diesen Fall für heute. Und denkt bitte dran, ihr könnt schon eine ganz neue Folge Tatort Krankenhaus suchten. Die gibt es nämlich ab Donnerstag auf RTL Plus. Da sind wir immer eine Woche im Voraus exklusiv mit einer neuen Folge. Und das gibt's natürlich kostenlos. Ne? Auf RTL Plus könnt ihr uns kostenfrei hören. Da braucht ihr auch kein Abo oder irgendwas. Oder ihr wartet einfach ab. Nächste Woche gibt's auch hier wieder eine neue Folge für euch. Und bis dahin, tschüssi.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.